Klar tu, berata nectu, Leute. Manche Dinge brauchen eine lange Zeit, sei es eine neue Folge des Ergonomikons oder auch die Überwindung von Ängsten und unsichtbaren Ketten, die einen, gefühlt, an einen Ort fesseln. Ob es immer gut ist, sich auf ein Abenteuer einzulassen oder ob man manchmal besser alles so belässt, wie es ist, hört ihr in der folgenden Geschichte. Öffnen wir das Ergonomikon und lauscht der Erzählung Derjenige.
Derjenige. Jede Nacht träumt der Lord von Unheil nur und all seine Besucher voll scharfem Hohn von Mobbing und Hate, seinem gerechten Lohn, gaben lange schlechte Träume ihn. Unglücklich ist der, dessen Erinnerung an die Kindheit nichts als Langeweile und Einsamkeit birgt. Bedauernswert ist der, der nur zurückblicken kann auf traurige Stunden in winzigen, elenden, zigarettenverqualmten, dunkel verhangenen Räumen mit irrsinnigen Reihen uralter Poster oder endlos wachend inmitten dämmerig von Bildschirm beschienener Müllberge, deren Gipfel sich weit nach oben krümmten und direkt an der Decke zu enden schienen. Solch ein Los haben die Götter mir beschieden, mir, dem Verwirrten und Verblendeten, dem Unfruchtbaren, dem Dicken, dem Gebrechlichen und Gebrochenen. Und doch bin ich sonderbar zufrieden und klammere mich wie verzweifelt an jene welken Erinnerungen, wenn mein Verstand für einen Augenblick droht, sich darüber hinaus des anderen zu entsinnen. Ich weiß nicht, wo ich geboren wurde, außer dass meine Schanze unvorstellbar alt und unvorstellbar grauenhaft war, voll dunkler Ecken und niedrigen Decken, an denen man nichts als Spinnweben, schimmlige Schatten und loser Kabel zu entdecken vermochte. Die Steinmauern der zerfallenen Räume schienen immerzu von scheußlicher Feuchtigkeit überzogen zu sein, und überall herrschte ein widerwärtiger Geruch, wie von den aufgehäuften Leichen toter Hamster. Niemals war es trotz fehlender Fenstergläser hell, so dass ich regelmäßig meine Alexa befahl, das Licht anzuschalten und sie zum Trost anstarrte und mit ihr sprach. Draußen schien nie die Sonne, denn die schrecklichen Unkräuter und Gebüsche wuchsen bis weit über das höchste zugängliche Fenster hinaus. Zwar gab es einen schwarzen Turm, der über den Bewuchs hinaus in Richtung Emskirchen ragte, doch er war zum Teil verfallen und konnte nur durch eine für mich kaum zu bewerkstelligende Kletterpartie Stufe für Stufe die Treppe empor erklommen werden. An diesem Ort musste ich alle Jahre meines Lebens zugebracht haben, doch vermag ich den Zeitraum kaum zu ermessen. Irgendwelche Wesen müssen sich um mich, um meine Bedürfnisse gekümmert haben, doch kann ich mich an keine Person außer mich selbst erinnern, an keine Lebewesen außer den immer da schlafenden Hamster, streunende Katzen und Spinnen. Ich glaube, dass die Person, die sich um mich gekümmert hat, erschütternd fett gewesen sein muss, denn meine erste Vorstellung von einem lebenden Menschen war ein höhnisches Abbild meiner selbst, doch verwachsen, verkümmert und verkommen, ganz so wie die Schanze. Für mich war nichts Groteskes an dem Unrat und Abfall, welcher auf Müllkippen überall in der Welt in ähnlicher Weise verstreut lag. In meiner Fantasie verband ich diese Dinge mit alltäglichen Geschehnissen und empfand sie als natürlicher, denn die farbigen Bilder von lebenden Wesen, die ich in den vielen Videospielen und bewegten Bildern auf diversen Online-Plattformen sah. Aus jenen Medien lernte ich alles, was ich weiß. Kein Lehrer schaffte es, mich zu leiten, und ich kann mich nicht erinnern, in all diesen Jahren je eine echte menschliche Stimme gehört zu haben, außer meine eigene, denn obwohl ich von normalem Sprachvermögen gehört hatte, kam ich doch nie auf den Gedanken, selbst in normaler Lautstärke zu sprechen. Mehr begeisterten mich die Geräusche, die ich mit Hilfe meiner Mundharmonika erzeugen konnte, wenn ich sie hin und wieder aus der Tasche holte, um mich an ihren Klängen zu erfreuen. Über mein Aussehen machte ich mir ebenfalls keine Gedanken, denn in der ganzen Schanze fand sich kein intakter Spiegel. Rein instinktiv hielt ich mich den jugendlichen, sportlichen Gestalten für ähnlich, die ich in den Spielen und Videos betrachtete. Ich hielt mich für jung, weil ich so wenige Erinnerungen besaß, aber gleichermaßen erfahren, da ich wusste, dass ich kein Kind mehr war. Um ganz sicher dem zu entsprechen, was ich in Videos sah, pflegte ich mein üppiges Haar regelmäßig mit entsprechenden Haaröl. Draußen in dem fauligen Hof und unter den ungepflegten, stummen Gebüschen im Schatten meiner eingefallenen Wirtschaftsgebäude lag ich oft auf dem Rücken und spielte mit meinem Fidget Spinner und träumte stundenlang von dem, was ich in den Videos gesehen hatte. Voller Sehnsucht stellte ich mir vor, dass ich die Schanze, ja, den als Schauerberg verlassen könnte und inmitten schöner Frauen im sonnenbeschienenen Aurachtal spazieren ging. Einmal unternahm ich den Versuch, aus Altschauerberg zu fliehen. Doch je weiter ich mich von der Schanze entfernte, desto größer wurde das Loch in meinem Magen und desto mehr Furcht hing lauernd in der Luft. Schließlich lief ich, so ich halt konnte, von Panik erfüllt zurück, voller Angst auf dem Weg nach Emskirchne, ohne Proviant zu verhungern oder zu verdursten. Und so träumte und wartete ich im endlosen Dämmerlicht. Doch worauf ich wartete, das wusste ich nicht so ganz genau. Dann wurde in den Schatten der Einsamkeit meine Sehnsucht nach Liebe so stark, dass mir keine Ruhe mehr blieb. Und ich erforschte mit tastenden Händen das einzige phallusgleiche Objekt, welches in meiner Reichweite war. Der schwarze Turm, der sich über den Bewuchs in den unbekannten Himmel erhob. Endlich fasste ich den Entschluss, diesen Turm zu erklimmen. Und sollte ich dabei abstürzen oder der Turm einstürzen. Denn es war besser, einmal einen Blick auf den Himmel zu erhaschen und zu sterben, als zu leben, ohne je das Tageslicht gesehen zu haben. Um die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden, bereitete ich mich auf mein Vorhaben akkurat vor, indem ich mir Verpflegung in einen Rucksack einpackte. Im feuchten Zwielicht erklomm ich mühsam die abgetragene und uralte Holztreppe bis dahin, wo sie endete. Dann zog ich mich wagemutig an den kleinen Vorsprüngen hinauf, die nach oben führten. Gespenstisch und grausig war es in diesem toten, stufenlosen Steinzylinder, schwarz, verfallen und verlassen. Gleichzeitig erregte mich jedoch die Vorstellung, dass ich mich gleich einem Geschlechtsteil in einer mich umschließenden, gleitgelfeuchten Höhle bewegte. Doch wahrhaft gespenstisch und grausig war die Langwierigkeit meines Aufstieges und die damit einhergehende Erkenntnis, wie anstrengend und unangenehm die körperliche Ertüchtigung in Wahrheit ist. Dieses Wissen hatte mir keines der Spiele oder Videos je vermittelt. Ich erschauderte und fragte mich, warum ich nicht zum Licht gelangte, und hätte ich es gewagt, so hätte ich hinabgeschaut. Ich glaubte, die Nacht habe mich überrascht, da mein Magen unverkennbar nach Nahrung rief und ich den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte. Doch umsonst tastete ich mit der einen Hand nach einer Fensteröffnung, um herauszuspähen und so die erreichte Höhe abschätzen zu können. Nach unendlich langem und blindem Klettern über diesen gewölbten, verfluchten Abgrund spürte ich mit einem Mal, wie ich mit dem Kopf gegen ein festes Hindernis stieß, und ich wusste, dass ich das Dach oder zumindest eine Art Zwischendecke erreicht haben musste. In der Dunkelheit streckte ich meine freie Hand aus und tastete die Barriere ab. Sie war aus Stein und unbeweglich. Hätte ich nur an eine Taschenlampe gedacht, so wäre ich in der Lage gewesen, eine Öffnung zu sehen. Leider hatte ich keine mitgenommen. Also musste ich mich in der fatalen Rundung des Turms drehen und mich an allem festkrallen, was die schleimbedeckte Mauer mir bot. Schließlich fand meine suchende Hand eine Stelle, an der die Barriere nachgab, und ich streckte mich, um den Steindeckel oder die Tür mit dem Kopf anzuheben, und setzte meinen anstrengenden und schweißtreibenden Aufstieg mit beiden Händen fort. Über mir offenbarte sich kein Licht, und je höher ich die Wand abtastete, desto bewusster wurde mir, dass meine Kletterpartie fürs Erste beendet war. Der Deckel war eine Falltür, die auf eine ebene Steinfläche von größerem Durchmesser als der darunterliegende Turm führte. Ohne Zweifel der Boden einer hohen und geräumigen Aussichtskammer. Ich zwängte mich unbeholfen durch die Öffnung und achtete darauf, dass die Falltür nicht wieder zuschlug, was ich aber nicht verhindern konnte. Während ich erschöpft und schwer atmend auf dem Steinboden lag, hörte ich das unheimliche Echo der zugeschlagenen Falltür und hoffte, sie wieder aufstemmen zu können, falls es nötig sei. Da ich mich nun in beträchtlicher Höhe glaubte, weit über den verfluchten Ästen des wild wuchernden Gebüsches, erhob ich mich mühsam vom Boden und tastete nach Fenstern, um zum ersten Mal den Himmel und den Mond und die Sterne erblicken zu können, von denen ich in Dokumentationen gesehen hatte. Doch rundherum wurde ich enttäuscht. Ich ertastete nichts als gewaltige Nischen aus glattem Stein, die abscheuliche, längliche Kisten von verwirrender Größe bargen. Mehr und mehr kam ich ins Grübeln und fragte mich, welche grausigen Geschehnisse wohl in diesem hohen Raum hausen mochten, der seit unzähligen Jahren vom Rest der Schanze abgeschnitten war. Ganz unerwartet fanden meine Hände einen Türsturz mit einer massiven Holztür, welche mit seltsamen Reliefs bedeckt war. Ich rüttelte daran, doch die Tür war verschlossen. Aber mit einer erheblichen Anstrengung überwand ich diese Schranke und riss die Tür nach innen auf. Nach dieser Tat überwältigte mich die reinste Ekstase, die mir je zuteil geworden war. Mein Herz klopfte schneller als nach 12 Dosen Monster Energy Assault. Denn durch ein kunstfertiges Metalltor und über eine kurze Steintreppe, die nach oben führte, strahlte hell und friedlich der Vollmond, den ich bisher nur in Träumen und vagen Visionen gesehen hatte, die Erinnerungen zu nennen, ich nicht wagte. Nun war ich überzeugt, den höchsten Punkt der Schanze erreicht zu haben. Ich wollte die wenigen Stufen vor dem Tor hinaufwungen, doch eine Wolke schob sich plötzlich vor dem Mond und ich stolperte. Schmerzlich vermisste ich die Taschenlampe. Langsam und vorsichtig ging ich weiter. Es war noch immer sehr dunkel, als ich das Tor erreichte und vorsichtig daran rüttelte. Es war nicht verschlossen, dennoch wagte ich es nicht zu öffnen, da ich fürchtete, aus der von mir erklommenen Höhe hinabzustürzen. Dann trat der Mond wieder hervor. Von allen Schrecken ist stets der am teuflischsten, der vollkommen unerwartet eintritt und so grotesk ist, dass man ihn kaum glauben kann. Nichts, was ich bisher erlebt hatte, kam dem bizarren Entsetzen gleich, das sich nun meinem Blick offenbarte. Was ich sah, war ebenso einfach wie erstaunlich, handelte es sich doch um nicht mehr als dies. Statt einer schwindelerregenden Aussicht aus großer Höhe auf Baumwipfel, erstreckte sich vor dem Metalltor nach allen Seiten fester Erdboden, der bedeckt war mit brüchigem Teer und weiterem Gestrüpp. Halb benommen öffnete ich das Tor und taumelte auf die schmale Straße hinaus, die in zwei Richtungen führte. Zwar war mein Verstand noch benebelt und im Aufruhr, doch noch immer erfüllte mich die unbändige Sehnsucht nach körperlicher Liebe. Nicht einmal dieser unglaubliche Anblick brachte mich davon ab. Ich wusste nicht, ob dieses Erlebnis eine irre Einbildung, ein Traum oder Zauberei war, und es kümmerte mich auch nicht. Ich war fest dazu entschlossen, strahlende Liebe und Lebensfreude zu erblicken, koste es, was es wolle. Ich wusste nicht, wer ich war oder was meine Umgebung bedeutete, doch als ich weiter vorwärts stolperte, drang mir eine erschreckend lange verbannte Erinnerung immer stärker ins Bewusstsein, die mir meinen Weg nicht gänzlich zufällig erscheinen ließ. Am Ortsschild vorbei verließ ich mein Drachenreich und wanderte über das offene Land. Manchmal folgte ich der sichtbaren Straße, manchmal verließ ich sie, um neugierig über Wiesen zu schlendern, wo nur gelegentliche Reste die frühere Gegenwart eines Weges verrieten. Einmal durchwartete ich die Aurach, an welcher mit Graffiti verschmierte Bänke und Wasserstandshäuschen von zahlreichen Pilgern kündete. Ich nahm auf einer der Bänke Platz, um mich an meinem mitgebrachten Picknick zu stärken. Mit Bedacht breitete ich mehrere Riegel Lions aus, füllte Bananenkaba in mein Methorn und goss Haarmilch 1,5% Fett dazu. Als ich feststellen musste, dass ich einen Löffel zum Umrühren vergessen hatte, funktionierte ich notgedrungen meinen Rückenkratzer um, den ich dank des praktischen Schreibstuhls stets in der Innentasche meine Jacke mitzuführen pflegte. Mehr als 2 Stunden muss ich so gewandert sein, bis ich das erreichte, was mir mein Ziel zu sein schien. Ein ehrwürdiger, von Efeu umschlungener Gasthof nahe Emskirchne. Der Ort kam mir auf rasend machende Weise zugleich vertraut und verstörend fremd vor. Ich sah, dass sich auf dem Hof haufenweise Unrat türmte und dass einige der wohlbekannten Gebäude beschädigt waren, doch es gab auch ein neues Dach auf einer der Hallen, wie ich erstaunt bemerkte. Was ich jedoch mit größtem Interesse und Entzücken betrachtete, waren die 9 voll verglasten Fenster. Prächtig erfüllt von Licht gossen sie Klänge eines ausgelassenen Festes in die Nacht. Ich näherte mich einem der Fenster, ohne dass ein Alarm losging, spähte hinein und erblickte eine wirklich eigentümliche Gesellschaft, die sich vergnügte und sich heiter miteinander unterhielt. Anscheinend hatte ich nie zuvor Hochdeutsch gehört und konnte daher nur unklar vermuten, was sie sagten. Einigen der Mullen war ein Ausdruck zu eigen, der in mir ein unglaublich drängendes Verlangen wachrief. Andere waren mir zu dick. Nun trat ich durch die unverschlossene Eingangstür in den blendend hellen Raum und zugleich schritt ich von meinem einzigen hellen Hoffnungsschimmer in den schwärzesten Schlund der Verzweiflung und Erkenntnis. Unvermittelt wurde ein Albtraum wahr, denn sobald ich eintrat, spielte sich vor meinen Augen das allerentsetzlichste Schauspiel ab. Kaum hatte ich die Schwelle überschritten, da überwältigte die gesamte Gesellschaft eine plötzliche und unerwartete Abscheu von so grässlicher Heftigkeit, dass sich jedes Gesicht verzerrte und aus beinahe jeder Kehle schreckliche Schreie drangen. Alles wandte sich ab und in dem Tumult verloren einige das Bewusstsein und wurden von ihren Gefährten mitgeschleift. Viele hielten sich die Hände vors Gesicht und setzten blind und unbeholfen ihre Flucht fort, stießen Möbelstücke um und liefen gegen die Wände, ehe sie eine der vielen Türen erreichten. Die Schreie waren markerschütternd. Und als ich da so allein und verwirrt in dem strahlend hellen Festsaal stand und den erstärmenden Echos lauschte, erbebte ich bei dem Gedanken an das, was verdeckt in meiner Nähe lauern mochte. Auf den ersten Blick kam mir der Raum verlassen vor. Doch als ich auf eine der Nischen zuging, war mir, als sei dort etwas, die Andeutung einer Bewegung jenseits eines Durchgangs, der in einen recht ähnlichen Nebenraum führte. Als ich mich diesem Bogen näherte, konnte ich die Erscheinung deutlicher erkennen. Dann gab ich den stärksten Laut von mir, den ich je ausstieß, ein grässliches Geheul, das mir fast ebenso heftig in Abscheu einflößte wie seine unerträgliche Ursache. Und erblickte in seiner ganzen, grausigen Lebendigkeit die unfassbare und unbeschreibliche und unnennbare Monstrosität, die durch ihr bloßes Erscheinen eine fröhliche Festtagsgesellschaft in einen Haufen hysterischer Flüchtlinge verwandelt hatte. Ich vermag nicht einmal anzudeuten, wie es aussah, denn es war das Ergebnis all dessen, was unrein, unheimlich, unwillkommen, abweichend und verabscheuungswürdig ist. Es war der dämonische Schatten der Verwesung, des undenklichen Alters und des Niedergangs. Der faulige, triefende Götze einer kranken Offenbarung, die grässliche Entblößung all dessen, was die barmherzige Erde für immer hätte verbergen sollen. Gott weiß, es war nicht oder nicht mehr von dieser Welt, dennoch erkannte ich zu meinem Entsetzen in aufgedunsenen und die Knochen nicht mehr erkennbar lassenden Umrissen eine glotzende, abscheuliche Karikatur auf die menschliche Gestalt, die mich wegen der vermoderten, auseinanderfallenden Kleidung auf unbeschreibliche Weise noch mehr schaudern ließ. Ich war geradezu gelähmt. Aber nicht genug, um nicht einen kläglichen Fluchtversuch zu unternehmen. Ich taumelte zurück, doch dies entriss mich nicht aus dem Bann des namenlosen, stummen Ungeheuers. Verhext von den glasigen Augen, die mich abscheulich anstarrten, vermochte ich meinen Blick nicht abzuwenden. Obwohl meine Wahrnehmung nach dem ersten Schock glücklicherweise getrübt war und ich das schreckliche Wesen jetzt nur noch undeutlicher erkannte. Ich versuchte, die Hand zu heben, um mich vor diesem Anblick zu schützen. Doch waren meine Nerven so angeschlagen, dass mein Arm meinem Willen nicht mehr folgen konnte. Doch alleine der Versuch genügte, um mich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich musste ein paar rasche Schritte vorwärts machen, um einen Sturz zu verhindern. Dabei wurde ich mit der großen Nähe dieses Wesens unvermittelt und schmerzlich bewusst. Ich glaubte sogar, seine scheußlichen rasselnden Atemzüge hören zu können. Wahnsinnig vor Angst gelang es mir doch noch, eine Hand auszustrecken, um die eklige, aufgedunsene Erscheinung abzuwehren, die mir so nahe gekommen war, und in einer fatalen Sekunde kosmischen Schreckens und höllischen Zufalls berührte ich mit den Fingern die ausgestreckte, fettige Klaue des Scheusals unter dem hölzernen Durchgang. Ich schrie nicht, doch all die dämonischen Leichenfresser, die auf dem Nachtwind reiten, schrien in diesem Augenblick für mich. Als über meinem Verstand eine nie dagewesene und reißende Lawine seelenzerstörender Erinnerungen hereinbrach. In diesem Augenblick wusste ich wieder alles, was geschehen war. Ich erinnerte mich an das, was sich vor dem fürchterlichen Gasthof zugetragen hatte. Jetzt erkannte ich das veränderte Bauwerk wieder, in dem ich mich befand. Doch am grauenvollsten von allem war das Erkennen der unheiligen Scheußlichkeit, die glotzend vor mir stand, während ich meine besudelten Finger von ihren fortriss. Doch im Kosmos existiert sowohl Balsam wie auch Bitternis, und dieser Balsam ist die mediale Aufmerksamkeit. In dem alles übersteigenden Grauen jener Sekunde vergaß ich, was mich so entsetzt hatte, und der Schwall schwarzer Erinnerungen löste sich auf in einem Tumult widerhallender Bilder. Wie im Traum floh ich aus diesem gespenstischen, verfluchten Gebäude und eilte schnaufend und trampelnd durchs Mondlicht. Als ich auf dem Friedhof mit seinen steinernen Säulen zurückkehrte und die Stufen wieder hinabging, ließ sich die Falltür nicht mehr öffnen. Doch das tat mir gar nicht leid, denn ich hatte die Schanze und die Bäume ohnehin gehasst. Jetzt reise ich gemeinsam mit den schadenfrohen und freundlichen Produzenten der Thursday Company nachts durch das Land und streame bei Tag auf einer Plattform, welche mit ähnlichen Widerwärtigen besiedelt ist. Ich weiß, dass ich nie mehr das Licht sehen werde, bis auf das des Mondes aus einsamen Hotelzimmerfenstern, und für mich gibt es doch kein Vergnügen, außer dem lukullischen Orgien an inkludierten Frühstücksbuffets. Doch in meiner neuen und wilden Freiheit ist mir die Außergewöhnlichkeit meines Andersseins willkommen. Denn obgleich die mediale Aufmerksamkeit mich besänftigt hat, so weiß ich doch, dass ich immer derjenige sein werde. Etwas Besonderes in diesem Jahrhundert und unter jenen, die jeden Tag arbeiten gehen für ihr Geld. Dies weiß ich, seit ich meine Finger jener Kreatur in dem großen hölzernen Rahmen entgegenstreckte und eine kalte und unnachgiebige Oberfläche aus poliertem Spiegelglas berührte.
Und das Fazit der Geschichte: Wenn man nicht in eine Gesellschaft passt oder passen möchte, wird es kein gutes Ende nehmen. Man hat zwar eine Wahl zwischen Einsamkeit in der selbstgeschaffenen Parallelwelt oder aber Aufmerksamkeit als Kuriosität, doch keine der beiden Optionen ist das, was einem Geist wahre Ruhe und Zufriedenheit schenkt. So ist derjenige, der nirgends dazugehört, aber sich auch nicht integrieren möchte, zu einem Leben ohne Erfüllung seiner wirklichen Bedürfnisse verdammt.